Hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge des Radio Artikan Podcasts. Mein Name ist Eva und bei mir sind Nico.
Hail Satan oder hallo.
Und ich bin Balazs. Ihr habt das vielleicht auch mitbekommen. Es gab einen sogenannten KI-basierten, also künstliche Intelligenz-basierten Pfarrer, der nach einigen Tagen offline genommen wurde. So eine Art Sprachmodell wurde eben mit katholischen Inhalten trainiert und dazu wurde eine relativ simple Animation, die halt einen bärtigen Mann mit katholischer Priesterkluft gezeigt hat, erstellt. Und diese Anwendung konnte man eben Fragen stellen, also man konnte sich damit über Chat unterhalten. Es gibt ja einige, auch frühere Versuche mit religiösen Chatbots oder Sprachmodellen und das war halt ein Versuch, der wie die anderen ordentlich schiefgegangen ist. Ich möchte ein Zitat für euch daraus reißen. Dieser KI-Pfarrer hat auf eine Frage die Antwort gegeben: Ja, mein Freund, ich bin so real wie der Glaube, den wir teilen.
Das klingt großartig.
Nach Bedrohung. Der wollte da schon, um Leuten zu helfen, echte Sakramente spenden. Also als Sprachmodell war er der Meinung, dass er das darf, was natürlich der Lehre der katholischen Kirche auch widerspricht. Aber halt in den Texten, mit denen das Modell trainiert wurde, ist das halt irgendwie logisch. Ja, und er hat wirklich irgendwann ganz viel Blödsinn gequatscht. Natürlich haben es die Leute auch voll darauf angelegt. Also, ja, bis hin zu, man soll Kinder in Energy-Getränken taufen, das wäre irgendwie besser als mit Weihwasser.
Dann würden ihnen gleich Flügel wachsen. Das Flügel verleiht Flügel und dann heben sie ab und werden sofort Engel.
Ja, das finde ich gut. Also jedenfalls haben sie ihm den virtuellen Status als virtuellen Priester weggenommen und mittlerweile heißt er nur mehr Apologet. Wenn ihr das Wort nicht kennt, Apologet ist leider nicht die Funktion, sich für die Verbrechen der katholischen Kirche zu entschuldigen. Es wäre etwas viel hilfreicher, sondern ein Apologet ist jemand, der die Probleme mit dem christlichen Glauben erklären und wegerklären soll. Also das ist die Funktion eines Apologeten.
Er wurde sozusagen exkommuniziert.
Exkommuniziert wurde er nicht, aber ihm wurde halt der Priesterstand weggenommen, was auch wieder interessant ist nach Kirchenrecht, wann das passieren kann, aber nachdem das Kirchenrecht wahrscheinlich noch nicht so detailliert über virtuelle Figuren mit Sprachmodellen sich auslässt, gab es wahrscheinlich kein großes Problem damit.
Ja, die Kirche hätte früher zu lernen beginnen müssen. Also ich denke da immer an Alan Turing und sein Imitation Game, also den Test, der auch als Turing-Test bekannt ist, bei dem man einer Simulation eines Gesprächspartners gegenüber sitzt. Und ja, wenn die Simulation ausreichend gut ist, also dieses Imitation Game gewinnt in der Form, dass sie so überzeugend ist, dass man nicht weiß, ob da ein Mensch dahinter steckt, ja, dann hat man diesen Turing-Test passiert und die Kirche hätte üben sollen mit solchen Tests, ob es da nicht so Imitationspfarrer gibt. Ja, da hätte man eigentlich viel lernen können. Aber sie haben natürlich alles übersprungen, die komplette Digitalisierung und sind gleich in die künstliche Intelligenz eingestiegen.
Ja. Und zwar gleich als Experten, weil es war eben ein G20-Treffen, irgendein internationales Treffen vor ein paar Wochen. Und da war der Papst Franziskus unter Anführungszeichen geladen als Stargast sozusagen, um eine Rede zum Thema KI zu halten. Also offensichtlich wird ihm von internationalen Organisationen die Kompetenz zugeschrieben.
Ja, das war in Apulien beim G7-Gipfel und immerhin steht ja die menschliche Würde auf dem Spiel bei künstlicher Intelligenz und irgendwie den Verdacht habe ich, dass sie da schon recht erfahren sind in der Kirche. Auch ganzen Beichtstuhl-Situationen kann man schon vorstellen, dass die da nicht ganz begabt sind. Also ich glaube, da gibt es verborgene Talente im Klerus.
Du meinst, keine andere Organisation hat jemals so viel für die menschliche Würde getan wie die katholische Kirche?
Oder gegen die menschliche Würde.
Ja. Das wohl also eher.
Sie sind sehr gut im Imitation Game, das wollte ich eigentlich sagen.
Genau. Ja, es gab auch schon früher Versuche. In Deutschland wurde ein Versuch voriges Jahr gemacht mit einem sozusagen KI-generierten Luther, Martin Luther, also dem evangelischen Religionsgründer sozusagen, der halt auch mit so einem Sprachmodell mit den Texten von Martin Luther trainiert wurde. Und tatsächlich gab es da auch schon katholische Kritik daran, nämlich so in die Richtung, man soll mit sowas nicht herumspielen, weil was ist, wenn dieser KI-Luther, der mit den Texten von Martin Luther trainiert wurde, plötzlich antisemitisch wird. Es gibt ganze antisemitische Bücher von Martin Luther. Es gibt ganze frauenfeindliche Bücher von Martin Luther. Er bezeichnet Bäuerinnen und Bauern, die sich halt für mehr Rechte erhoben haben, als Abschaum. Also Martin Luther war eine sehr problematische Persönlichkeit. Natürlich kann man das genauso wie die Massaker aus dem Alten Testament als, ja, das war halt die Zeit und das muss man im Kontext der Zeit sehen, erklären. Nur, ja, dann muss man halt die KI auch nicht damit trainieren.
Ja, die Geister, die man rief, wird man dann nicht mehr los.
Vielleicht. Ja, und tatsächlich gibt es einen Artikel beim HPD, bei dem wir verlinken. Und dieses Sprachmodell war tatsächlich darauf vorbereitet und hat dann halt herbeigelogen, herbeifantasiert auf die Frage, warum er so viel Antisemitisches geschrieben hat, war die Antwort, ja, ich bedauere das zutiefst, dass ich das geschrieben habe. Und damit hat man eigentlich den Anspruch aufgegeben, den Martin Luther echt abzubilden.
Ich glaube, Martin Luther würde im Grab rotieren, wenn er das hört.
Ja. Also das ist wirklich das Dilemma mit diesen Chatbots, mit diesen Sprachmodellen, mit einem so inkonsistenten Weltbild, wie es halt das Christentum ist. Ich nutze ein System, wo auch andere Nutzerinnen und Organisationen eben Sprachmodelle mit eigenen Datensammlungen trainieren können. Und da gibt es auch mehrere sozusagen religiöse oder christliche Chatbots, mit denen man sich ganz gut unterhalten kann über religiöse Fragen. Und da hat sich für mich eigentlich ergeben, dass sie dieselben unehrlichen und wirklich falschen Argumentationsketten anwenden, wie das Gläubige tun.
Ja, damit haben sie ja Erfahrung.
Genau, weil sie ja auch die Texte, mit denen sie trainiert wurden, eben gespeichert haben. Also es gibt ein paar Dinge, mit denen man ja Religiöse auch sehr gut aufplatteln kann. Und das funktioniert genauso bei diesen Chatbots. Zum Beispiel, wenn man fragt, gab es weibliche Apostel? Dann kommen sie zuerst mit, nein, also die Schüler von Jesus, das waren alles Männer und deswegen nicht. Okay, aber was ist mit Paulus? Der wird ja allgemein als Apostel bezeichnet, war aber kein Schüler von Jesus. Ah ja, stimmt, ja, Apostel ist nicht völlig gleichbedeutend mit Schüler. Okay, warum hast du das beim ersten Mal gesagt? Ja, naja, das ist die klassische, im Allgemeinen verwendete Bedeutung. Also gab es weibliche Apostel. Ja, naja, wir wissen es nicht, etc. Es gibt natürlich keine klare Definition. Also die Wahrheit ist im Modell eigentlich enthalten, aber es hat halt wirklich gelernt, um wie eine religiöse Person mit Autorität zu klingen, darf sie die Wahrheit nicht gleich preisgeben. Und das halte ich halt für einerseits bezeichnend, andererseits problematisch.
Ich sage ja, das ist die katholische Kirche oder alle Religionen, die beherrschen dieses Imitation Game ziemlich gut. Das darf man nicht unterschätzen.
Ja. Naja, jahrtausendelanges Lügen ist halt, kommt dann auch bei der KI zum Tragen.
Genau. Ja. Wenn man das so macht, dann kommt es halt auch im Sprachmodell an. Ja.
Sollen wir gleich zum nächsten Thema weiterschreiten? Da geht es ein bisschen auch ums Imitation Game, nämlich darum, wie man möglicherweise eine Religionsgesellschaft imitieren kann. Wir wollen sprechen über den Satanic Temple, also den satanischen Tempel, den man keineswegs mit anderen Satanistinnen und Satanisten verwechseln darf und schon gar nicht mit der Church of Satan. Der Satanic Temple ist eine US-amerikanische Religionsgemeinschaft, die regen Zulauf hat und auch auf politischer Ebene sehr, sehr viel bewegt. Ich will nur ein, zwei Dinge exemplarisch nennen. Also bekannt geworden sind sie als vor einem Gerichtsgebäude, ich glaube in Oklahoma, vor dem ein Kreuz gestanden ist, sie gesammelt haben, dass sie eine Baphomet-Statue aufstellen können. Also wenn da ein Kreuz stehen darf, dann darf da wohl auch ein Baphomet stehen. Ich habe dann selbst auch dafür gespendet, also bin seither auch Mitglied beim Satanic Temple, oute mich hier. Gleichzeitig auch Pastafari und Atheist, also das geht sich alles gut aus nebeneinander. Ja, und der Satanic Temple ist auch im Bereich Abtreibung sehr, sehr aktiv in den USA. Abtreibung gilt dort als Ausdruck der Religionsfreiheit für Mitglieder, weibliche Mitglieder des Satanic Temple. Da gibt es einige Kliniken, glaube ich, die gesponsert oder mitbetrieben werden, sogar von dieser Religionsgemeinschaft. Auch im Bereich Erziehung bzw. Unterricht im Bildungswesen möchte der Satanic Temple Fuß fassen. Es gibt ein ausgezeichnetes Stück Literatur, nämlich The Satanic Children's Big Book of Activities. Also das ist ein so eine Art Kinder-, Mal- und Rätselbuch, das der Satanic Temple in Schulen verteilt hat. Ich habe mir da auch ein Exemplar bestellt. Also das ist richtig, das ist ganz witzig und unterhaltsam. Ja, also das ist eine richtig gut ausgewachsene religiöse Organisation, die sich mit allem, was so im politisch-karitativen Bereich, im Bildungsbereich passiert, das deckt der Satanic Temple alles ab. Und der Satanic Temple expandiert auch weltweit. Es gibt auch in Deutschland den Satanic Temple Germany. Also ich glaube, sie tragen absichtlich auch die englische Bezeichnung dafür und haben sich, weiß nicht, wie lange die schon aktiv sind, aber sie sind das erste Mal öffentlich größer in Erscheinung getreten am Katholikentag in Erfurt. Und das war im Mai diesen Jahres, glaube ich. Und ja, es gibt, und dann möchte ich gleich den Hinweis auf einen anderen Podcast auch unterbringen. Es gibt den Podcast Lost and Found, der von Adrian und Per gemacht wird und in einer Episode von Lost and Found, nämlich, ich weiß nicht welche Nummer, aber in jener vom 22. März war der Minister Orpheus, der den satanischen Tempel in Deutschland mitbetreibt, zu Gast. Da kann man sich in deutscher Sprache anhören, was der Satanic Temple dort so alles treibt. Also ja, eine interessante, nicht-theistische Religionsgemeinschaft. Satan ist dort eigentlich nur kein Gott, sondern wird als Prinzip, man kann nicht einmal sagen verehrt, aber herangezogen, aus dem sich verschiedene Glaubenssätze ableiten. Es gibt 7 Glaubenssätze, die der satanische Tempel trägt, und auf die wollen wir jetzt nicht im Detail eingehen. Das kann man alles recherchieren und nachlesen. Aber ja, interessante Geschichte.
Ja. Jetzt ist die Frage, es gibt sie in den USA schon und es gibt sie offensichtlich in Deutschland schon. Wäre das auch in Österreich eine Möglichkeit, eine nicht-theistische Religionsgesellschaft mit allen Privilegien einer Religionsgesellschaft zu etablieren?
Das ist eine sehr gute Frage, die man wahrscheinlich am besten an der Praxis überprüft, so wie das die Pastafaris getan haben, die aber atheistisch sind, oder die atheistische Religionsgesellschaft, die sich als nicht-theistische religiöse Bekenntnisgemeinschaft oder diesen Titel dieser religiösen Bekenntnisgemeinschaft erwerben wollte und auch relativ wortreich und schlau den Transzendenzbezug dargelegt hat. Aber ja, man kann es den österreichischen Behörden nicht unbedingt übel nehmen, dass sie sagen, dass eine atheistische Gemeinschaft jetzt nicht unbedingt den intendierten Transzendenzbezug reflektiert. Also das hat schon eine gewisse Logik, auch dieses Ansinnen abzulehnen. Deswegen denke ich mir, beim satanischen Tempel kann es schon auch schwierig sein, religiöse Bekenntnisgemeinschaft zu sein, wenn man sich als nicht-theistisch deklariert. Ja. Ich verstehe allerdings auch nicht, warum sie das tun, weil es spreche nichts dagegen, sich als theistisch auszuzeichnen, weil das nicht notwendigerweise mit einem Glauben verbunden ist. Also so wie das in vielen anderen Religionen ist, da gibt es einen Gott möglicherweise, aber ob man an dessen Existenz glaubt oder nicht, ist für das Formen einer Gemeinschaft jetzt nicht unbedingt zwingend notwendig. Das ist nur in einer allgemeinen Auffassung vielleicht die Meinung, aber rechtlich kann man durchaus argumentieren, dass der Glaube getrennt sein kann oder die Existenz nicht notwendigerweise geglaubt werden muss für ein zusammenhängendes, stringentes Konzept einer Religionsgemeinschaft.
Ja. Im Buddhismus gibt es jetzt auch nicht die Vorstellung von Gott, wie sie in anderen Religionen eigentlich vorherrschend ist. Und Satan, es ist halt natürlich schon sehr genau als Gegengewicht zum Christentum oder Gegenbewegung zum Christentum erkennbar. Satan im Alten Testament ist eigentlich eine Rolle, also keine persönliche Figur, keine Person, sondern wirklich die Rolle des Anklägers, zumindest initial. Das hat sich dann über die Zeit und über die Entwicklung dieser Schriften, die ja eigentlich ständig weiterentwickelt wurden, geändert bis zu einer Figur namens Satan. Und ein Teil des Erfolgs dieser Satanic Temple in den USA erklärt sich auch darin, dass man sagt, wenn jetzt die, sagen wir, rechtskonservativen die christlichen Nationalisten mit irgendeinem Vorschlag kommen, wie jetzt müssen wir aber christliche Unterrichtseinheiten auf Staatskosten an öffentlichen Schulen einführen, dann kann dieser Satanic Temple kommen und sagen, hey, wir sind auch eine Religionsgesellschaft, wir dürfen das auch. Und dann gibt's halt den After School Satan Club, also den S-Club, hatte großen Erfolg, bis halt die entsprechenden Bundesstaaten von der ganzen Idee zurückgerudert sind, weil sie halt jetzt noch nicht untersagen können, dass die Satanisten etwas machen, wenn es die Christen machen dürfen. Also es hat sehr stark diesen Effekt, den Leuten vor Augen zu führen, hey, Privilegien für eine Religionsgesellschaft sind Privilegien für alle anderen Religionsgesellschaften.
Ja, da wird unterschieden. Also das Spannende ist ja auch, dass die Rechtssysteme, wie wir wissen, sehr unterschiedlich sind. Also in den USA ist man schneller mal Kirche. Die Vorteile gibt es, aber sind überschaubar. In Deutschland ist das wiederum ähnlich zu Österreich, aber doch ganz anders. Also diese Anerkennung in dieser Form auf Bundesebene gibt es nicht. Und in Österreich hat ein relativ ausgeprägtes Privilegiensystem eben mit einer mehrstufigen Form der Anerkennung. Zuerst religiöse Bekenntnisgemeinschaft und dann eben die anerkannte Kirche oder Religionsgemeinschaft. Und man müsste natürlich die jeweilige Ausprägung der Kirche schon in Übereinstimmung bringen damit. Ich sehe da sowohl beim Pastafarianismus als auch beim Satanic Temple sehe ich da überhaupt gar kein Problem. Ich habe jetzt gelesen, der deutsche Satanic Temple erhebt keine Mitgliedsbeiträge. In Österreich wäre ein verpflichtender Mitgliedsbeitrag sinnvoll, weil nur so kann ich ihn von der Steuer absetzen. Es muss eine verpflichtende Kirchensteuer oder Tempelsteuer, müsste es dann konkret heißen, eingehoben werden, nur dann kann man sie geltend machen. Und ja, also würde auch für Österreich nicht empfehlen, dass man den Weg der nicht-theistischen Religionsgesellschaft unbedingt einschlägt, weil man ja das, auch wenn Satan nur ein Prinzip ist, ja trotzdem auch personalisiert argumentieren könnte. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es eine Auslegung geben kann, die sehr ähnlich jener von den anderen großen monotheistischen Religionen ist. Und man kann sogar die Bibel als heiliges Buch zumindest mitführen im Kanon.
Vielleicht könnte man als satanistisches Christentum, das halt einfach die Vorherrschaft Satans oder die Gegnerschaft Satans zu einem als nicht gerade gütig oder fair oder kompetent erfundenen Gott betont, vielleicht hätte man damit mehr Chancen.
Das klingt fast zu vernünftig, um eine Religion sein zu können, aber ja, natürlich. Genau. Ja. Satanistisches Christentum wäre gut. Was öfter schon mal diskutiert wurde, war ja, ob man nicht die griechische Mythologie, die griechischen Götter versuchen könnte, als Religionsgemeinschaft anerkennen zu lassen, weil da wäre es mit dem Nachweis der Bestehensdauer und der Heiligen Schriften und so weiter, das wäre relativ, also die Formalkriterien wären bis auf die Mitglieder selbst sehr schnell zu erfüllen und die könnten auch kaum beansprucht werden. Das wäre natürlich auch spannend, wenn das ja mal jemand, wie nennt man das eigentlich, Anhänger der antiken griechischen Religion, AGR, ist ja fast so ähnlich wie die AAG, AGR, AGR, ja, antike griechische Religion, ja, also.
Du kannst ja auch die nordischen Götter nehmen,
ja.
Die germanischen Götter, keltischen Götter, war auch eine Möglichkeit.
Kommt im deutschen Sprachraum nicht so gut, fürchte ich, das haben die Nazis schon versucht.
Ja, das ist wohl wahr.
Die Griechischen, die bin ich sympathisch. Mit massenhaften Tieropfern würde man sich halt nicht sehr viele Freunde machen in Österreich. Wahrscheinlich würde man zuerst nicht mal die Ausnahmen, die für die Schächtung, also für die tierquälerische Tötung von Tieren aus religiösen Gründen noch bestehen, nicht anwenden können.
Ja, ich kenne leider auch wirklich keine Anhänger der antiken griechischen Religion. Das wäre schon mal spannend zu wissen, ob's da wirklich welche gibt, die auch eigene Riten haben. Aber es kann durchaus sein, dass die Modernisierung der Riten schwierig ist. Ich meine, schwierig kann man schon kreativ lösen.
Ist auf jeden Fall interessant. Ja, du hast die Unterschiede in den Systemen, in den gesetzlichen Regelungen angesprochen. Ich würde dir ein bisschen widersprechen, dass das in den USA keine großen Vorteile hat, eine Religionsgemeinschaft zu sein. Religionsgemeinschaften sind dort nämlich eine Untergruppe von Non-Profits. Und der Unterschied ist, dass man sich halt nicht nur als Non-Profit, sondern als Religionsgemeinschaft oder Kirche, so Church, registriert beim IRS, Steuerbehörde. Und im Unterschied zu den anderen Non-Profits hat man dann keinerlei Rechenschaftspflichten. Also man muss einfach keine Aufstellung schreiben, wofür man das Geld ausgegeben hat, was die Geschäftsführenden zum Beispiel verdienen etc. Und das hat dazu geführt, dass gerade so Non-Profits, Thinktanks aus dem rechtskonservativ-christlichen Bereich sich massenhaft als Kirchen registriert haben.
Ja, das ist eine fantastische Geldwäsche, genau. Also eine legale. Ja. Also Tax Evasion, aber im klassischen Sinne. Ja.
Und es gibt natürlich Milliardäre unter diesen Fernsehprediger-Pastoren, die einfach ihr 40-zimmeriges Anwesen mit Hubschrauberlandeplatz und Privatjet als Kirchenproperty deklarieren und damit nie Steuern zahlen müssen dafür, etc. Also die haben schon sehr viel davon, wenn sie bereit sind, das System auszunutzen. Ja. Deutschland ist ein bisschen eine Zwischenstation sozusagen. In Deutschland gibt es auch den Begriff weltanschauliche Gemeinschaften oder Weltanschauungsgemeinschaften. Das bedeutet, dass zum Beispiel die Humanisten, der Humanistische Verband, eigentlich ähnliche Förderungen bekommen kann in Deutschland. Aber dadurch, dass die verschiedenen islamischen Gemeinden an dieser Anerkennung und Eintragung nicht interessiert sind, gelten tatsächlich islamische Menschen als konfessionsfrei in Deutschland. Oder nach denselben Kriterien, die ich für Österreich anwende, nämlich die Zahlen hernehme von den Religionsgesellschaften, wären islamische Menschen dort tatsächlich konfessionsfrei.
Ja, das ist natürlich auch nicht, also diese Art der Zählung und Zuordnung ist natürlich auch nicht richtig. Aber ich meine, das deutsche System ist sehr durchwachsen und irgendwie auch nicht wirklich schlüssig und mit den Landesbestimmungen komplexer. Ja.
Auch nicht schlüssig ist die Verarbeitung des katholischen und anderen christlichen Kindesmissbrauchs in Österreich. Wir haben ja schon öfter unsere Podcast-Ehrenfreundin, die Waltraud Klasnick, genannt, die ja dieser sogenannten Opferschutzkommission vorsteht, die eben bis jetzt hauptsächlich dazu da war oder exklusiv dazu da war, eine Art Schaufenster für den katholischen internen Prozess der Entschädigung von Missbrauchsopfern zu sein. Was diese Opferschutzkommission bisher nicht war, war eine Meldestelle. Also sie hat auf ihrer Homepage bis jetzt immer stehen gehabt, wenn Sie missbraucht wurden und das melden möchten, dann gehen Sie bitte zu dieser Ombudsstelle bei Ihrer Diözese. Also sie hat tatsächlich nicht die Meldungen entgegengenommen. Das hat sich jetzt geändert. Allerdings nicht für den katholischen Bereich, sondern für die sogenannte Neuapostolische Kirche. Diese Neuapostolische Kirche ist in Österreich eine anerkannte Religionsgesellschaft. Sie hatte Ende 2023 laut eigener Homepage 5.153 Mitglieder. Das ist ein Rückgang um 6 gegenüber dem Vorjahr. Also sie sind sehr genau bei der Zählung. Wer liegt das daran, dass ihre Zentrale in der Schweiz ist? Heute würden sie natürlich diese Anerkennung nicht mehr bekommen. Aber schon 1975 wurde das wahrscheinlich bei ähnlichen Bevölkerungsanteilen, ähnlichen Anhängerzahlen erledigt. Also das ist eine anerkannte Religionsgesellschaft und es ist ja nicht vorgesehen, denen, die unter 18.000 fallen, das sofort zu entziehen. Das macht man in Österreich nicht. Ja, und diese Neuapostolische Kirche hat jetzt anscheinend diese Opferschutzkommission dazu auserkoren, eine Meldestelle zu sein für sexuellen Missbrauch. Sie haben zwar auch eine interne Meldestelle, wollten aber verständlicherweise, so wie es sein sollte, eine externe, sozusagen unabhängige Meldestelle haben. Also etwas, was die katholische Kirche noch nicht hat. Kleiner Hinweis. Ja, also das ist eine ziemlich interessante Erweiterung des Tätigkeitskreises dieser Opferschutzkommission, wenn das wirklich so stimmt. Es kann natürlich sein, dass sie darauf spekulieren, dass sie einfach keine Fälle haben und damit einfach null Arbeit damit verbunden ist, aber es ist trotzdem eine interessante Entwicklung. Diese Neuapostolische Kirche wird, wie der Name schon sagt, von sogenannten Aposteln geleitet. Aposteln, wie wir im KI-Thema schon hatten, ist ja eigentlich gar nicht so genau definiert. Und jede andere große Kirche würde bestreiten, dass es heute noch Apostel gibt.
Die wären schon sehr alt. Ja.
Die katholische Kirche hat ja eigentlich offiziell deklariert, dass die Verkündung sozusagen im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung abgeschlossen ist. Also dass alles, was in der Bibel steht und quasi so zur selben Zeit entstanden ist, das ist dann die Offenbarung von Gottes Willen. Sprich, man muss auf die katholische Kirche hören, die das dann interpretierst, aber dass es eben nicht so ist, dass jetzt noch Leute kommen können, die mit Gott oder Göttinnen, den katholischen Göttinnen, halt reden können. Interessantes Gegenbeispiel sind natürlich Marienerscheinungen und der Kult darum. Also diese ganze Fatima und Lourdes und so weiter, da werden durchaus Äußerungen von der Jungfrau Maria oder der Einbildung der Handelnden relativ ernst genommen und halt in die Mythologie eingebaut. Wie auch immer. Die Neuapostolische Kirche sieht das halt nicht so. Sie erklärt, dass im Jahre 1832 ein Mann namens John Bale Cardell in London zum Apostel berufen wurde. Natürlich von Gott, weil er kann sonst Apostel berufen. Es gibt in dieser Neuapostolischen Kirche sogenannte Stammapostel, Bezirksapostel und Apostel, einfache Apostel. Und diese einfachen Apostel führen halt die normalen Priesteramtsgeschäfte. Es gibt immer genau einen Stammapostel und wenn der Alte stirbt, wird immer ein neuer Mann Stammapostel. Also davon kann es nur einen geben. Ich würde sagen, Gottes Wege sind unergründlich und noch unergründlicher ist die Interpretation der Neuapostolischen Kirche in dieser Sache. Aber die Autorität führen sie eben auf diese Berufung durch Jesus Christus zurück und die Aposteleigenschaft, die einfache, wird durch Handauflegen, durch einen existierenden Apostel weitergegeben, was natürlich wieder in Frage stellt, wie der erste zum Apostel geworden ist. Und natürlich funktioniert es unter Stammapostel nicht, weil ein Toter kann nicht mehr die Hand auflegen. Oder man muss halt irgendwie schnell sein und sich irgendwie unter die Hand begeben. Also über die Details bin ich nicht informiert, aber sie haben dazu sicher sehr gute Theologie aufgestellt.
Es ist spannend, dass die Neuapostolische Kirche da ein Stück gewandert ist, also in den deutschsprachigen Raum von ursprünglich einem englischen Gründer.
Ja, aber das ist für so kleine Gemeinschaften relativ typisch. Also Pfingstkirchen, Zeugen Jehovas, Mormonen, eigentlich genauso nach Österreich gewandert. Das sind ja alles stark missionarische Gemeinschaften gewesen und irgendein Trottel findet dann halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort so ein Missionar dann doch. Wie gesagt, diese Stammapostel, in Deutschland gibt es die schon seit 1881. Es gab im 19. Jahrhundert natürlich die üblichen kircheninternen Konflikte. Einige Apostel haben die Aposteleigenschaft den anderen abgesprochen, sie nicht anerkannt etc. Aber anscheinend ist da eine gewisse Ruhe eingekehrt. Und wie gesagt, es sind alles Männer. Ich habe auf der Homepage auch bei den einfachen Aposteln nur Männer gesehen. Handauflegen ist sehr wichtig in dieser neuapostolischen Kirche. Damit wird etwas namens heilige Versiegelung gemacht. Das ist bei ihnen ähnlich wichtig wie die Taufe. Und wer so sozusagen versiegelt ist, ist laut neuapostolischer Kirche Eigentum Gottes. Was das für die Religionsfreiheit von Kindern bedeutet, haben die, glaube ich, nicht zu Ende überlegt oder es ist ihnen egal. Ich sehe das als ziemlich schädliche Praktik an, einen anderen Menschen zum Eigentum Gottes zu erklären.
Ja, Sklaverei könnte man das nennen.
Menschenhandel mindestens.
Aber ist es bei denen nicht so, dass die erst im, unter Anführungszeichen, Erwachsenenalter versiegelt werden?
Nein, das sind keine Baptisten.
So viel ich weiß, ist, sie taufen ja auch nicht, das stimmt. Aber ist es nicht so, dass die erst, ich weiß nicht, mit 14 oder so oder 16 oder so versiegelt werden? Also, weil getauft werden sie ja nicht.
Ich denke schon, dass sie taufen. Also, sie taufen Kinder, wie bei den evangelischen und katholischen Kindern.
Sie taufen Kinder, aber dieses Versiegelte...
Selbst wenn Sie das Kind darüber befragen, kann ein Kind mit 13 Jahren dem gültig zustimmen, Eigentum von irgendwas zu werden für immer?
Nein, natürlich nicht. Aber es ist wenigstens so, dass es nicht schon als Baby da hineingeschmissen wird, sozusagen.
Ja, getauft schon. Also wenn unter unseren ZuhörerInnen jemand von der Neuapostolischen Kirche ist oder eine Aussteigerin, ein Aussteiger, dann freuen wir uns über Feedback in dieser wichtigen theologischen Frage.
Jedenfalls, ja.
Ach ja.
Die Neuapostolische Kirche glaubt an eine nahe Apokalypse und an die Entrückung. Die Entrückung hatten wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast in dieser Geschichte mit dem Bus nach Hell. Diese Entrückung bedeutet, das ist eine Erfindung aus dem 19. Jahrhundert, auch aus Großbritannien von irgendeinem Möchtegern-Theologen, das besagt, dass diese apokalyptischen Ereignisse, die halt das Weltende einleiten, so ablaufen werden, dass die wirklich rechtschaffenen, guten Christinnen und Christen, um eben nicht diese ganzen Qualen auf der Erde mitmachen zu müssen, entrückt werden. Sprich, sie werden irgendwie körperlich oder nicht körperlich einfach von der Erde entzogen, sogar ohne Kleidung, also der Kleidung bleibt dann in einem Haufen zurück. Und das ist eine ziemlich weit verbreitete Glaubenserzählung in den USA. Es gibt dazu Bücher, Filmserien. Diese Idee wurde also wirklich von mehr Freikirchen, mehr baptistischen, sozusagen modernen, aus dem 19. Jahrhundert stammenden Bewegungen entnommen, weil das in der katholischen und in der Mainstream-evangelischen Theologie eigentlich nicht vorkommt. Sie haben einen Katechismus, kann man auf der Homepage lesen, wenn man zu viel Zeit hat und irgendwie meint, dass der Tag schon mit viel sinnvollen Tätigkeiten verlaufen ist. Ich habe reingelesen für euch, damit ihr das nicht müsst.
Danke.
Sie haben auch die 10 Gebote ähnlich eingeteilt wie katholische und evangelische Kirche, aber anders als Freikirchen. Man kann ja diese 9 bis 13 Gebote mit mehreren geistigen Gewaltakten in genau 10 einteilen und darüber ist sich das Christentum ja nicht einig. Und sie zitieren unter anderem die 10 Gebote falsch, so wie sie viele andere Dinge in diesem Katechismus falsch aus der Bibel zitieren. Sie nennen zum Beispiel nicht den Sabbat, der ja explizit genannt ist, sondern sie nennen den Feiertag, den man heiligen soll. Sie halten halt eben auch den Sonntag ein, wie die meisten christlichen Gemeinschaften. Und ja, übersetzen die 10 Gebote ziemlich frei in ihren eigenen Materialien, um eben diese Diskrepanz zu vermeiden.
Aber man kann es ihnen nicht übel nehmen. Alle anderen machen es auch.
Den Sabbat.
Du meinst bei der Bibel, es gibt natürlich eine Einheitsübersetzung, die über mehrere Konfessionen gleich ist, aber in der Auslegung.
In der Auslegung, genau. Sie vermeiden ein Problem und führen damit ein anderes ein, sagen wir so, ja. Das handelbar zu machen. Es steht nirgends in diesem Katechismus, dass sie Frauen als Apostelinnen anerkennen würden oder ihnen andere geistliche Berufe zugestehen würden. Und ja, wie gesagt, im Katechismus lügen sie über viele Inhalte in der Bibel, zum Beispiel über die Apostelin Junia, die sie zu Junias und damit einem Mann machen. Das ist eigentlich die klassische Bibelübersetzung über Jahrhunderte gewesen. Es ist halt so, moderne Wissenschaft sagt, Junia war ein häufiger Name und Junias als Name hat praktisch nicht existiert. Und wenn man die Grammatik halt ableitet, ist das eben eine Frau namens Junia, die da in einem Paulusbrief angesprochen wird. Und Paulus nennt ja öfter Frauen in Leitungspositionen in dieser sogenannten Urkirche, also in diesen sozusagen christlichen Gemeinschaften, mit denen der Autor dieser Paulusbriefe oder die Autoren zu tun haben. Also es ist nicht so eindeutig, dass es keine weiblichen Apostelinnen geben kann. Aber ja, sie lösen das wieder auf diese eigenartige Interpretationsweise. Sie schreiben in diesem Katechismus auch, dass Gottes Gebote über den staatlichen Gesetzen sind. Wer es mir nicht glaubt, das ist der Punkt 297 im Katechismus. Kommt nicht gerade am Anfang, sondern erst fast bei 300, scheint doch nicht so wichtig zu sein, oder sie wollen es verstecken. Das ist etwas, was ja im Islamgesetz explizit genannt ist in Österreich, dass das keine zulässige Interpretation des Islams ist, dass der Islam über den staatlichen Gesetzen ist. Ja, hier ist eine andere anerkannte Religionsgesellschaft, die das als offizielle Glaubenslehre nennt.
Die Frage ist, wie können wir das rechtlich anfechten?
Wahrscheinlich gar nicht.
Gar nicht.
In Punkt 342 definieren sie Ehe als zwischen Mann und Frau. Scheidung wollen sie nach Möglichkeit vermeiden, geben aber Geschiedenen auch die Sakramente. Also eine Spur liberaler als die römisch-katholische Kirche. Sex außerhalb der Ehe geht gar nicht. Schwangerschaftsabbruch ist Mord und Empfängnisverhütung wird abgelehnt. Also man merkt, das sind sehr ähnlich ewiggestrig wie andere große Religionsgesellschaften. Interessant ist, dass sie die sogenannten Apokryphen schriften, also andere antike Erzählungen, die dann nicht in den offiziellen Kanon der Bibel übernommen wurden, die erkennen sie gleichwertig mit dem Alten Testament an.
Aber gibt es eine genaue Definition, was alles zu diesen Apokryphen zählt?
Nein, das listen sie zumindest nicht auf.
Naja, spannend, weil dann könnte man denen ja alles Mögliche hinzufügen.
Ja, es müssen schon antike Schriften sein aus der Zeit.
Ja.
Ich glaube, das ist ihr Kriterium. Aber es gibt ja auch nicht einen Kanon. Also eine der ältesten Kirchen, die äthiopische Kirche, hat andere Teile in ihrer Bibel, in ihrem Kanon drinnen gegenüber uns. Martin Luther wollte auch Sachen auslassen und seine Nachfolger haben dann gesagt, ja, nehmen wir doch irgendwie auf, gehört auch irgendwie dazu. Ja, also eine ganz interessante kleine Splittergruppe, die, wie wir gehört haben, nicht wächst. und auf einem sehr kleinen Niveau dahin vegetiert, andererseits auch nicht die großen Aussichtsarten hat wie die römisch-katholische Kirche. Wer sich mit den rechten christlichen Gemeinschaften in den USA beschäftigt, kommt eventuell mit der New Apostolic Reformation in Verbindung. Das ist eine relativ lose Vereinigung von eher Pfingstkirchen, also eher baptistischen Kirchen, so charismatischen Kirchen, wo eben sehr auf die Person des Predigers, Pastors, wie auch immer, aufgestellt wird. Also diese New Apostolic Reformation hat nichts mit dieser neuapostolischen Kirche zu tun, aber das Material des Christentums bzw. die Kreativität bei der Benennung gibt halt nicht sehr viel her. Aber ja, auch diese New Apostolic Reformation basiert auf der Annahme, dass es Apostel gibt, sprich Leute, durch die Gott spricht und Dinge verkündet. Und diese New Apostolic Reformation hat sich vor allem dadurch berühmt-berüchtigt gemacht, dass bei diesem gewaltsamen Eindringen ins Kapitol nach der Bestätigung des Ergebnisses der Abwahl vom ehemaligen Präsidenten Trump eben Vertreter dieser New Apostolic Reformation dort anwesend waren und auch Massenveranstaltungen gehalten haben. Also im Gegensatz zu dieser Neuapostolischen Kirche in Österreich, die man als relativ harmlos bezeichnen könnte, ist diese New Apostolic Reformation in den USA tatsächlich eine existierende und erwiesene Gefahr für die Demokratie.
Also richtig radikale.
Ja. Wie sind wir dahergekommen? Über unsere Lieblingsopferschutzkommission in Österreich, die jetzt auch für die Neuapostolische Kirche die Meldung der Felder übernimmt.
Ich hoffe, dass Frau Glasnik unseren Podcast hört. Vielleicht weiß sie dann auch, mit wem sie es zu tun hat, weil ich bin mir sehr, sehr sicher, dass sie das in diesem Ausmaß bislang nicht wusste.
Ich könnte mir vorstellen, dass diese Neuapostolische Kirche in Österreich ähnlich genug ist der katholischen, sodass sie das überhaupt für vereinbar hält. Also ob sie das für eine Pfingstkirche wirklich machen würde, weil Neutaufe und die freiwillig angenommene Taufe sind ja in der katholischen Lehre eigentlich schwere Sünden, beziehungsweise zählen gar nicht. Also ich glaube schon, dass da eine gewisse Kompatibilität besteht, eine größere als bei manchen Freikirchen.
Aber vielleicht will man sich auch nur völlig liberal und weltoffen geben. Ja. Ob das Mittel der Wahl ist, sei dahingestellt.
Es ist halt auch so, dass sie persönlich schon auf die 80 zugeht und wahrscheinlich nicht ewig leben wird. Und wir haben ja auch schon darüber berichtet, dass es bei dieser sogenannten Opferschutzkommission nicht wirklich eine Ausführung der aufgestellten Regeln mit den alle 5 Jahre bestätigen, neu wählen, bla 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 gibt, sondern ja, das ist halt einfach eine lose Gemeinschaft, im Prinzip eine Webseite und keine Ahnung, was da wirklich an inhaltlicher Arbeit gemacht wird. Also ob das als Meldestelle wirklich so super ist?
Na, wahrscheinlich nicht. Da wird nicht viel passieren. Am Anfang habe ich noch überlegt, ob das nicht vielleicht was sein kann, diese neuapostolische Kirche. Klingt irgendwie so fresh mit jüngst erst zum Apostel gewählt oder nicht gewählt durch Handauflegen weitergegeben, aber mittlerweile bin ich nicht so sicher, ob das etwas ist für mich. Ich glaube, der Satanic Temple, dem bin ich eher zugetan.
Es wäre vielleicht interessanter, eine bestehende anerkannte Religionsgesellschaft zu übernehmen, einfach durch Masse, wenn es welche mit demokratischen Strukturen gäbe.
Wir haben die beste Gelegenheit haben wir verpasst. Die Herrnhuter waren eine anerkannte Religionsgemeinschaft bis vor wenigen Jahren, hatten aber keine Mitglieder mehr. Also wir hätten uns einfach nur vor 15 Jahren als Herrnhuter ausgeben müssen und wir wären in den Genuss der Privilegien gekommen.
Also mein nächster Kandidat sind die evangelischen Kirchen in Österreich. Wir wissen, die Berliner am schnellsten Mitglieder. Also vielleicht gibt es irgendwann den Punkt, wo wir sie übernehmen können, einfach durch Anmeldung.
Ja, wenn 3 reichen, dann bin ich dabei. Ja.
Bitte nicht alles ernst nehmen, was wir hier sprechen.
Das wäre viel mehr.
Ich glaube, das war jetzt eine gut abgerundete Folge und wir können es damit beenden.
Ja, in diesem Sinn, die Zeit ist schon fortgeschritten. Vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.